Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen.
Einen wunderschönen Sonntag.
Ja, Gott sei Dank ist heute Sonntag und
Der Tag danach.
Der Tag danach, der Tag nach dem Unwetter. Ja.
Ja, ich warte noch auf was Weiteres von dir.
Ach so, du wartest noch auf Erklärungen auf den Wetterbericht oder wie? Sagen wir mal so, ich persönlich bin noch mit einem blauen Auge davongekommen. Und ich hatte ja schon im Vorfeld mir so sehr viele Gedanken gemacht, weil die Berichterstattung, die war ja schon sehr extrem. Und es ist nicht in allen vorhergesagten Gebieten das Worst-Case-Szenario eingetroffen.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja klar. Aber man trifft ja dann doch so einige Vorbereitungen. Wenn man weiß, wo die Schwachstellen so rund um das Haus sind, dann geht man die nochmal ab und guckt, ob alle Abflüsse frei sind, ob die Dachrinnen sauber sind und solche Dinge. Da konzentriert man sich dann schon darauf, um das Schlimmste verhindern zu können. Oder man glaubt dann mit den Vorkehrungsmaßnahmen halt das Schlimmste verhindern zu können. Mhm. Weil der Fokus lag ja bei der Vorhersage auf das Starkregenereignis und auf die Windgeschichte. Obwohl im Südwesten sollte es mehr windig sein und bei uns so in der Mitte sollte mehr der Starkregen im Fokus stehen. Und das hat sich Gott sei Dank nicht so bewahrheitet. Und die Wettermodelle haben ja auch immer wieder andere Berechnungen herausgeworfen und das hat sich immer sehr stark auch noch verändert. Und die Zugbahn hat sich dann ja auch ein bisschen anders dargestellt als vorhergesagt. Es ging ja dann sogar über das Fußballspiel hinüber weg. Und das sollte ja eigentlich gar nicht passieren, laut den Wettermodellen. Ist dann aber trotzdem in Dortmund angekommen. Jo.
Ja, und musste sogar das Spiel unterbrochen werden.
Deswegen, ja, aber nur kurzzeitig, Gott sei Dank. Das waren ja nur 24 Minuten, glaube ich, oder so. Also es ging ja.
Nur.
Ja, für ein Unwetter. Also bei uns war das Starkregenereignis gestern so 2 Stunden. Zwar mit wechselnder Intensität, aber es war schon ordentlich, sagen wir es mal so.
Ja, also unsere Tonnen sind voll.
Solange es nur die Tonnen sind und nicht der Keller, ist ja alles okay.
Ja, okay, wir haben ja keinen Keller.
Ach, du hast es gut.
Was heißt gut, aber...
Ja, hochwassertechnisch.
Der kann auf jeden Fall nicht voll laufen.
Den läuft es gleich in die Wohnung, ne?
Genau, du läufst durch die Wohnung dann.
Ja. Aber du wohnst ja auf dem Berg.
Ich sage deswegen durch.
Ja,
das kann abfließen, aber.
Nee, also bei uns war es halt Gott sei Dank nicht so schlimm, obwohl ich die Sandsäcke schon vorbereitet habe.
Ja, mein Gott, vorbereitet ist immer gut, ja.
Ja, auch so Kleinigkeiten, einfach mal die Taschenlampe zurechtlegen, weil wenn es dann soweit ist, du hast irgendwo ein Problem und musst schnell raus oder musst schnell Licht haben, ja, dann suchst du erstmal die Taschenlampe, ja, wo ist sie denn, ja, etc. Also habe ich dann schon solche Vormaßnahmen getroffen, um vorbereitet zu sein, wenn es auch nur so Kleinigkeiten sind, ne? So ist das.
Ja, vor allem nicht alles an Vorbereitung muss ja auch wirklich schlecht oder übertrieben sein. Gerade, du hast ja eben auch angesprochen, Taschenlampe macht ja sowieso Sinn.
Immer.
Ja, egal, ob jetzt Unwetter oder vielleicht auch mal nur eine geplante Stromabschaltung. Ja, eine Taschenlampe kannst du immer gebrauchen. Vor allem, wenn du noch einen Keller hast, der vielleicht auch ein Keller ist und nicht so einiger Wohnung. Ja, und da entsprechend wenig Licht oder natürliches Licht ist, ja. Dann, wie gesagt, Taschenlampe definitiv gut, oder genauso nachts, ja, der Strom mal weg aus irgendeinem Grund. Selbst wenn es nur der Sicherungskasten ist und du bist selbst betroffen, ja, du musst ja auch da mal gucken können, also Taschenlampe, einmal überhaupt eine haben, dann B, wissen, wo sie ist und C, sollte sie auch betriebsbereit sein. Also das sind so Sachen, also so Sachen kann man sich von Preppern auf jeden Fall mal abschneiden.
Ja, das hat jetzt
das
ja auch nichts
schon
mit Prepping zu tun in dem Sinne. Das ist ganz normal.
Prepping ist ja im Prinzip auch nur vorbereitet sein.
Genau.
Deswegen ist ja die Frage, wie extrem willst du es halt machen? Aber das ist eine Scheibe, die kann man sich definitiv abschneiden.
Klar,
das sollte eigentlich in jedem Haushalt sollte das gegeben sein.
Ja.
Wie gesagt, das und noch so 2, 3 andere Kleinigkeiten. Und da ist man auf jeden Fall schon mal gerade für so eine Situation gut eingestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gab es noch ein kleines Ereignis bei mir gestern. es hat dann ja logischerweise auch angefangen zu regnen und das hat dann mit Gewitter angefangen und dann gab es einen riesen Knall und ich dachte, ach du lieber Gott, das ist jetzt irgendwo eingeschlagen. Das war auch relativ ja, in der Nähe, sagen wir es mal so, irgendwo im Wald hat es dann eingeschlagen. Heute Morgen habe ich dann erfahren, da hat es dann wohl auch einen kleinen Waldbrand gegeben. Und gestern Nacht dann so um 2:30 ging es ja los, passend, wo der Donnerschlag stattgefunden hat, da hat es dann bei mir auch die Internetleitung zerlegt. Das habe ich in dem Fall gemerkt. Ich bin dann halt wach geworden und habe halt erstmal geguckt, wie die Situation ist, habe erstmal aus allen Fenstern herausgeguckt, habe ich dann erstmal in die Küche gesetzt und habe dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und in der Küche habe ich ja meine HomeKit-Zentrale an der Wand hängen und dann kam dann auf dem Bildschirm die ganzen Fehlermeldungen. Ja, ich konnte das nicht, konnte jenes nicht und das Backup ist jetzt auch fehlgeschlagen und das geht nicht und das geht nicht. Dachte ich, ach du lieber Gott. Der erste Gedanke ist ja erstmal, dass die Fritzbox im Eimer ist, weil das ist ja so ein Teil, wenn es dann irgendwo in der Nähe einschlägt, das überträgt sich ja dann meistens dann über die Telefonleitung, weniger über die Stromleitung. Jedenfalls ist das bei uns der Fall, dass dann immer sehr schnell die Fritzbox den Geist aufgibt. Ne? War dann aber nicht der Fall. Nach 5 Minuten war wieder alles da. Ja.
Gut.
Ja. Da hat man ja erstmal Angst. Der erste Gedanke war, wo ist denn deine Reserve, Fritzbox?
Ja, vor allem stell dir vor, dann sitzt du da und kannst noch nicht mal Licht an- und ausmachen, weil das Internet nicht geht.
Ne? Das geht auch trotz Internet bei mir. Du kennst mich doch. Ich habe doch alles als Backup-Lösung am Start. Alles doppelt und dreifach. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine Technik. Nee, nee. Oh, aber ich hätte ja dann auch zur Not die aufgeladenen Taschenlampen gehabt.
Genau.
Ja, dann hätte ich da gesessen mit meiner kleinen Taschenlampe in der Küche. Ja. Aber ich habe auch noch Kerzen, also so ist das nicht. Ja, gut. Glück im Unglück gehabt. So, das zur Wettersituation. Oder hast du noch eine Anekdote beizutragen?
Zum Wetter?
Nö, okay. Gut. Tja, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie in die Sendung kommen.
Aber apropos Wetter.
Ja.
Wir haben jetzt gar nicht so viel über Fußball gesprochen, ist aber vielleicht auch besser so. Aber noch eine andere Sache, wir hatten da kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, ich wollte es jetzt eigentlich auch gerne nochmal ansprechen. Und zwar hatte ich da ja angemerkt kurz, dass wir die Woche gar nichts von Elon Musk gehört haben, zumindest mal nicht in Bezug auf VW und Rivian. Mhm. Ich hätte da ja eigentlich gedacht, dass aus seiner Ecke definitiv noch was kommt. Mhm. Gegen beide. Also nicht nur gegen einen von beiden, sondern wahrscheinlich gegen beide.
Ja.
Von daher war ich schon etwas überrascht, dass er sich da so, zumindest mal, ich habe nichts mitbekommen.
Ich auch nicht.
Aber ich folge ihm ja auch nicht mehr. Ja, also von daher, er hat auf jeden Fall, wenn er irgendwo eine Bemerkung gemacht hat, nicht in die Ecke des Internets geschafft, wo ich unterwegs bin. Mhm. Und auch nicht in die einschlägigen Blogs oder so, die man verfolgt. Weil, wie gesagt, da hätte ich drauf gewettet, dass irgendwo so ein Snarky Remark oder so von ihm schon kommt, dass er da seinen Senf dazugibt. Hätte ich erwartet, ja, okay, kann man machen. VW investiert bis zu 5 Milliarden, hieß es ja, in Rivian über die nächsten Jahre und wollen da ja quasi die Software in Zukunft für ihre Elektrofahrzeug-Neuentwicklung dann nutzen. Ich bin mal gespannt, angeblich waren ja 30 Audis bei Rivian, die sie da testweise umgerüstet haben,
ja,
um zu sehen, ob das machbar ist und inwieweit das halt auch mit der vorhandenen Technik in den Fahrzeugen funktioniert. Die Tests sind dann angeblich gut verlaufen. Was mich auch da wieder wundert, ist, dass das ist ja kein Projekt, was du von heute auf morgen machst. So 30 Autos umrüsten, ja, da sind auch ein paar Leute beschäftigt bei dir oder vor Ort bei Rivian. Dass da nichts nach außen gedrungen ist im Vorfeld, muss man sagen, haben sie gut gemacht. Da auch wieder, okay, Rivian ist ja jetzt auch kein riesen Autokonzern, ja, mit 1000 Stellen, wo es liegen kann. Die haben da anscheinend ihre Crew gut im Griff gehabt und da handverlesen halt an den Dingen geschraubt. VW war anscheinend so beeindruckt, ja, oder so zufrieden auf jeden Fall, da sie gesagt haben, okay, den Deal machen wir. Ich bin mal gespannt, wann sie erste Früchte tragen wird und vor allem dann auch welche Software und mit welchen Anpassungen dann in VW kommen wird. Da hat man ja auch noch nichts gehört, nur dass es halt diese Kooperation geben wird. So eine Investition von, also es wird ja aufgeteilt, es ist ja nicht 5 auf einmal, sondern man geht da jetzt mit einer mal rein. VW soll ja dann auch Aktienanteile an Rivian erhalten. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie es fruchtet und wann man bei VW die ersten Ergebnisse sehen wird. Gerade in Bezug auf Software haben wir die letzten Jahre ja da schon so ein bisschen ja was gerade gehört, welche Problematiken VW da intern hat mit der Softwareentwicklung.
Ja.
Von daher mal gucken, was es letztendlich bedeutet, vor allem für die Softwareentwicklung bei VW. Mhm. Holt man sich da oder wird es Arbeitsstellen kosten, weil man sich halt einfach von der Kooperation jetzt so viel verspricht, dass Rivian quasi extern die Software entwickelt? Oder aber wird dann bei VW entsprechend Software angepasst, beziehungsweise da an VW-spezifischen Lösungen dann intern gearbeitet oder wird das alles Rivian machen, wird ein Teil der Entwicklung oder der Softwareentwicklung vor Ort mit Rivian zusammenarbeiten, könnte ja auch sein. Das sind alles so Sachen, die ich mich frage, vor allem, wie gesagt, was bedeutet das halt auch für die Softwareentwicklung bei VW? Die letzten Jahre hatten wir ja auch mal so die Projekte, dass halt die deutschen Autohersteller ja die Pläne hatten, zusammen an einer Plattform zu arbeiten, was ja dann auch nicht, es kam halt nicht dazu, ja, was ich heute immer noch eine verpasste Chance sehe, gerade wenn man mal guckt, die deutschen Autobauer, alleine der man sollte ja eigentlich meinen, dass ein Konzern wie VAG, ja, mit so viel Automarken und so viel im Prinzip, wenn man da in-house die Software entwickelt, da halt das ja komplett in alle Marken streuen kann, da hätte ich ja eigentlich gedacht, ginge viel mehr als das, was ja bis jetzt rauskam und die ganzen Probleme, die wir gehört haben. Aber hätte man sich da, wie gesagt, zumindest mal die großen drei in Deutschland mal zusammengetan, beziehungsweise, ja, was heißt drei? Wie viel sind es denn im Prinzip noch? Ja.
Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen.
Ja, okay, es ist VAG.
Ja, VAG.
Es sind ja drei.
Ist ja eine
Wie gesagt, den Rest, mein Gott. Aber ja. Wenn die drei sich da wirklich mal vernünftig an einen Tisch gesetzt hätten, weil im Endeffekt muss ja nicht alles aussehen, ja, oder muss es nicht bei jedem gleich aussehen. Du kannst da ja noch so viel machen. Und auch die ist ja die Frage, welche Features hast du dann bei dir im Auto? Und vor allem, wie gestaltest du das dann? Das fängt ja alleine bei der Anzahl der Bildschirme im Auto an. Der Anordnung der Bildschirme, ja, plus dann nochmal, wie baust du die Menüs auf? Also das, wie gesagt, nur weil unten drunter dasselbe ist, heißt ja nicht, dass jedes Fahrzeug oder dass ein BMW dann genauso zu bedienen oder aussieht wie ein VW, ja. Das, denke ich mal, ist eine verpasste Chance. VW hat sich jetzt da im Markt umgeguckt. Ich hatte ja die Befürchtung noch, dass er bei Fisker vielleicht jetzt sehen, diesen günstig zu haben, da schlagen wir mal zu. Gott sei Dank nicht, weil ich denke, da hätten sich keinen Gefallen mitgetan. Aber ja, wie gesagt, wie das jetzt mit Rivian ausgeht oder wie sich das entwickelt, muss man jetzt mal abwarten. Ich denke, für Rivian die größere Chance, vor allem jetzt mit der Geld oder mit dem Geld, was reinfließt, da auf jeden Fall auch mit dem, was sie geplant hatten an Entwicklung und an Expansion auf jeden Fall fortzufahren, weil als Startup, gerade in dem Bereich rein e.V., ist es ja immer schwierig. Und Rivian ist zwar besser aufgestellt als Fisker, aber ich glaube, diese Finanzspritze, die sie da jetzt kriegen, wird es ihnen leichter machen, die nächsten Jahre Ideen umzusetzen und vor allem halt auch bestehen zu können. Mit so einem Partner, wie gesagt, wie VW an der Seite. Gerade wenn die Zusammenarbeit Früchte trägt, ja, und VW da auch ihren Nutzen und Erfolge rausziehen kann aus dem Softwareprojekt, könnte das, denke ich mal, auch längerfristig was werden. Und dann hat, denke ich mal, Rivian gute Chancen, sich als Marke auch wirklich am Markt zu behaupten.
Ja, ich bin gespannt, wann die Fahrzeuge dann auch nach Europa kommen, weil bis jetzt haben wir ja leider noch keinen weltweiten Start oder zumindest in Europa ist noch gar nichts passiert. Mhm. Ich glaube, die sind im Moment nur exklusiv in den Staaten zu bekommen, die Fahrzeuge, so viel wie ich weiß.
Ja.
Und das ganze Konzept und auch das ganze Design gefällt mir sehr, sehr gut. Und was ich bisher lesen konnte, haben die auch eine extrem hohe Verarbeitungsqualität. Da sind sie ja zum Beispiel den Konkurrenten Tesla noch ein bisschen voraus, obwohl Tesla ja auch Stück für Stück aufholt. Aber so Qualitätsprobleme haben sie immer noch. Ne? Also an den Ecken, an den Einecken und Kanten haben sie immer noch kleine Probleme.
Deswegen, also das Geld kommt, glaube ich, zur richtigen Zeit oder diese Kooperation, sagen wir besser mal, kommt zur richtigen Zeit und macht das Atmen, glaube ich, auch für und vor allem auch die Planung für Rivian bedeutend einfacher die nächsten doch sagen wir mal Jahre, weil das ist ja auch ein Zeitraum, mit dem VW da jetzt plant, die Investitionen zu tätigen. Und wie gesagt, das wird Rivian, denke ich mal, Luft einfach zum Atmen geben.
Ja.
Und kann man hoffen, dass es auch entsprechend dann nutzen können. Ja. Also Rivian.
Ja.
VW, denke ich mal schon, ja, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wo wir die Software als erstes sehen werden. Weil, wie gesagt, diese Testfahrzeuge waren anscheinend Audis. Von daher mal gucken, ob wir es da auch als erstes sehen werden oder ob das eine Sache ist für zum Beispiel jetzt gerade VW, die kommende Plattform, an der sie ja arbeiten, gerade auch mit den ID-Nachfolgern, ob da was kommt. Ich denke ja eher mal, wie gesagt, bei Audi. Aber muss man mal abwarten.
Ja.
Na, irgendwann wird sich wahrscheinlich eh durch alle durchziehen.
Naja,
weil wenn man sich schon für viel Geld sowas einkauft, dann wird das zumindest mal spätestens mit den neuen Plattformen oder mit den neuen Modellen wird das dann da auch Einzug halten, ja.
Ja, finde ich gut, dass sie dort investiert haben. Also wie gesagt, Rivian ist eine Marke, die ich sehr, sehr mag und dem ich doch sehr viel Erfolg gönne. Oder der Marke, der ich sehr viel Erfolg gönne, ja. Jo, schön.
So viel dazu.
Und VW mag ich ja sowieso.
Genau.
Ja, ist so, ich bin mit VW so ein bisschen verbandelt. Emotional und auch sonst ein wenig. Gut. Aber lass uns doch mal über ein paar neue Gerüchte über die Apple Watch 10 sprechen. Da gab es jetzt ein Rendering, was aufgetaucht ist. Bisher gab es ja immer nur so Vermutungen, wie das Ding aussehen soll und man hat gesagt, ja, größerer Bildschirm, gleiche Gehäusegröße, etwas dünner und etwas flacher etc. Ja, dünner ist dann meistens auch flacher, gut, Doppelung. Und das Ding feiert ja sein Jubiläum und deswegen sagt man ja auch, da soll was ganz Neues kommen. Oder hat man in der Vergangenheit immer gesagt. Und die Renderings, die jetzt aufgetaucht sind, die sind so ein bisschen ernüchternd, finde ich. Man sieht zwar, dass das Display größer werden soll. Das soll jetzt ein 2-Zoll-Display werden. Das konnte man aus den CAD-Dateien herauslesen. Aber so grundsätzlich sieht man mehr oder weniger das gleiche Design, wie wir es auch jetzt haben. Also da hat sich nicht großartig was verändert, abgesehen, wie gesagt, vom 2-Zoll-Display. Und das stimmt mich so ein wenig traurig, wenn die CAD-Dateien echt sein sollten. Weil man ist ja auch davon ausgegangen, dass jetzt ein neuer Anschluss kommt für die Armbänder. Sollte ja eigentlich magnetisch werden. Das war ja so immer das Gerücht, was in der letzten Zeit unterwegs gewesen ist, dass man sich jetzt von diesen alten Anschlüssen trennt. Wobei ich sagen muss, warum sollte man sich davon trennen? Funktioniert gut, hat sich etabliert, hängt fest, ist schnell zu wechseln. Sehe darin keinen Grund, warum man jetzt auf einen neuen Anschluss gehen sollte. Und würde wahrscheinlich auch einige Kunden etwas traurig stimmen, dass sie ihre alten Armbänder nicht weiterverwenden können. Aber okay, die CAD-Dateien, die da aufgetaucht sind, sind so ein bisschen ernüchternd. Ich gehe mal davon aus, dass das eventuell jetzt nicht das 10er Jubiläumsmodell ist, sondern dass das irgendwelche anderen Dateien sind und nicht die Dateien, die für das neue Modell sind. etc. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nur so eine marginale Designveränderung stattfindet, weil zum 10-Jährigen der Apple Watch, die ja am 9. September 2014 halt vorgestellt worden ist, da erwarte ich eigentlich ein wenig mehr, was das Design beanlangt.
Ja, okay, was wollte man da jetzt im Design groß ändern? Das näher ans iPhone ranbringen, vom Gehäuse vielleicht. Aber ob das inwieweit das Sinn macht, oder beziehungsweise wie kannst du da dann noch dieselben Armbänder verwenden, ist halt die Frage. Klar ist die Frage, muss man es machen irgendwann, ja, alte Zöpfe und so. Aber das ist so ein lebendiges Zubehörgeschäft.
Ja.
Diese ganzen Armbänder und viele, und da muss man ja wirklich sagen, viele haben da auch wirklich einige Armbänder zu Hause rumliegen für ihre Uhr.
Ja.
Klar kannst du, wie schon angesprochen, ja, alte Zöpfe und so, und irgendwann ist es halt soweit, und wie lange willst du denn deine erste Apple Watch noch nutzen? aber das wäre schon ein Ding, wenn sie da komplett weggingen von diesem Design für die Armbänder. Und ansonsten, mein Gott, einige haben ja immer noch die Hoffnung, dass Apple eine runde Uhr bringt.
Die Hoffnung habe ich nicht.
Ich glaube, das hat sich erledigt.
Ja.
Und ansonsten ist es ein bewährtes Design. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Also ich wäre definitiv für ein etwas größeres Display sogar noch. Von mir aus auch gerne ein etwas größeres Gehäuse.
Das naja, ist halt 2 Zoll ist ja schon sehr, sehr groß.
Ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache, das mag auch nicht jeder. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Aber ansonsten noch dünner. Wir sagen ja auch immer, wenn es nicht zu Lasten der Akkulaufzeit geht, und gerade bei der Uhr könnte es ja eigentlich sogar gerne doppelt so lange sein, als wir es jetzt auch bei der Ultra haben. Also die kann auch die kann gerne noch länger laufen. Aber ansonsten tue ich mir da eigentlich mit Designänderungen auch schwer, weil ich denke, sie haben da wirklich gutes Design mittlerweile erreicht. Und wie beim Smartphone, kannst du da so viel nicht mehr machen.
Ja.
Klar hast du jetzt die letzten Jahre immer mal wieder die Gehäuseänderungen gehabt, auch was die Materialien jetzt, Rückseite, Glas, die Seiten betroffen hat, könntest du bei der Uhr auch anfangen, aber...
Ja gut, wenn du jetzt auf eine neue Anschlusstechnik gehen würdest für die Armbänder, hättest du natürlich den Vorteil, wenn du auf magnetische Konnektoren setzen würdest, du könntest die Einsparungen im Gerät nutzen für mehr Akkukapazität, weil das geht ja definitiv ins Gerät hinein und würde eventuell mehr Platz im Gerät bieten für Akku oder für sonstige Dinge, wenn du das magnetisch gestalten würdest in irgendeiner Form. Das wäre meine Idee zum neuen Anschluss, wenn es dann magnetisch kommen sollte. Weil bisher, wie gesagt, mit den aktuellsten CAD-Dateien sieht es ja so aus, dass sie den Anschluss nicht ändern.
Genau.
Ja? Wer hat recht? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Es gibt ja auch viele Gerüchte, ob jetzt eine extra Jubiläumsedition kommt zur Standardversion oder zur Ultra-Version, die nochmal preislich oberhalb der Ultra liegt, oder ob es einfach nur das Modell 10 ist und es nicht noch eine Zusatzversion gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Gerüchtesituationen. Ich weiß nicht, ob sich dann Apple noch einen Gefallen damit tun würde, noch eine dritte Reihe zu Ultra und zu normalen, nee, es wäre sogar eine vierte, weil es gibt ja noch die SE, die gibt es ja auch noch, und ob sie sich damit einen Gefallen tun würden, wenn sie noch eine zusätzliche Reihe rausbringen oder ein zusätzliches Modell. Na, man könnte es dann halt nochmal oberhalb der Ultra packen vom Preisfaktor her und da vielleicht nochmal den Premium-Kunden ansprechen, aber ob das so geschickt ist, den preislichen Rahmen nochmal zu sprengen, das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass Keramik als Material zurückkommt, weil die Keramik Edition, die fand ich sehr, sehr schön. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch wirklich in Versuchung geführt worden, von Apple mir das Modell zu kaufen, das Edition-Modell. Und da habe ich gedacht, okay, die bleiben jetzt erstmal auf Keramik, kannst du ja denn das nächste Jahr machen. Ja, und dann haben sie das wieder aus dem Sortiment genommen, sind von Keramik weggegangen, Pustekuchen. Das war nur eine Edition, die mit Keramik rausgekommen ist. Oder eine Serie, eine Serie, die mit Keramik gekommen ist. Oder eine Generation. Schade eigentlich. Das war ein schönes Produkt. Hat mir sehr gut gefallen. Tja, wir werden es sehen. So. Und nochmal ein kleines Follow-up-Thema zur letzten Woche. Da haben wir ja darüber diskutiert, dass die Vision Pro habe ich jetzt ihr Thema übersprungen? Nein. Dass die Vision Pro in einer günstigeren Version rauskommen soll und dass die Priorität im Moment auf der Entwicklung liegt, ein günstiges Modell zu bringen und die Weiterentwicklung, also die Vision Pro 2, erstmal ein wenig pausiert worden ist oder das jetzt nicht der, oder wo jetzt nicht der Hauptaugenmerk drauf liegt, auf die Weiterentwicklung der Brille, sondern erstmal ein Basismodell rauskommen soll. Und da haben wir ja drüber diskutiert, wo könnten Sie Einsparungen vornehmen? Da gibt es ja viele Ansatzpunkte, Materialwahl, Sensoren, Auflösung der Displays etc. Das Außendisplay könnten Sie nach meiner Meinung weglassen, ist ja nur ein Gimmick, ob das jetzt sinnhaft ist oder nicht, da kann man wahrlich drüber diskutieren, aber es ist nach meiner Meinung ein Gimmick, was teuer ist und was eventuell auch noch unnötig Gewicht mit sich bringt. Aber okay, Apple hat sich halt dafür entschieden. Ob das die Vision Pro Lite oder die Vision oder nur die Vision bekommt, ist eine andere Sache, keine Ahnung. Aber der Ansatz liegt jetzt wohl auf einer ganz anderen Ebene. Es soll drastisch an der Leistung der Brille gespart werden. Und es sieht so aus, dass die Vision Lite, ich nenne sie jetzt mal Lite, ob das so heißen wird, ist eine ganz andere Geschichte, eine dauerhafte kabelgebundene Verbindung zu einem iPhone voraussetzt. Und sie wollen halt an der Rechenleistung sparen und an der Sensorik etc. und wollen quasi das Gehirn der Brille auslagern in ein iPhone. Und da habe ich ja echt Bauchschmerzen mit.
Ja.
Aber ganz massiv.
Nicht nur du.
Weil die erste Frage, die sich für mich aufdrängt, was machen sie denn mit dem Akku? Den hast du ja, wenn sie dieses Design so fortführen wollen, hättest du ja im Prinzip zwei Geräte, die du mit der Brille verbinden müsstest, den
ja, okay,
Akku
das kann,
und die
Brille. Das kannst du ja über eine, sag mal, ich wollte schon Peitsche sagen.
Ja, aber das ist ja.
Aber über den entsprechenden Adapter ja lösen, dass du da zwei USB-C einfach rausführst, eine zum Akku und eine zum iPhone. Das ist ja, jetzt gut, weniger das Problem.
Wie man es technisch lösen kann, das ist mir schon klar. Das ist ja kein Problem. Aber es ist ja auch unhandlich. Oder du müsstest quasi ein Akku-Pack entwickeln, wo du das iPhone reinschieben kannst oder so einen Huckepack-Modus hast, aber du hättest ja dann, also wie man das...
Das wird über Bluetooth gelöst.
Sie haben gesagt, kabelgebundene Verbindung, das ist die...
Ach so, okay.
Ja, das ist der...
Ja, aber wie gesagt, das kannst du ja über so eine Peitsche lösen.
Ja, aber du hast ja trotzdem zwei Geräte, das ist ja unhandlich.
Ja, du hast ja eins links am Gürtel, eins rechts am Gürtel.
Ja, echte Westernhelden haben auch zwei Revolver, rechts ja, genau. Und links.
Zwei Colts.
Ja, genau. Ein Colt für alle Fälle.
Wir haben damals gesehen, wie gut das mit der Apple Watch funktioniert hat.
Nämlich gar nicht.
Jedenfalls eher suboptimal. Klar, das ist jetzt nochmal eine andere Generation, beziehungsweise wäre es dann wirklich nur ein Display? Oder hätte das immer noch oder könnte das immer noch ohne iPhone genutzt werden?
Nein, nur für Rechenintensiv. Sie ist in den Gerüchten, es kann nicht Standalone benutzt werden. Man benötigt das iPhone.
Das könnte natürlich auch sein, dass du dein iPhone da, wo momentan das Display ist, einfach reinmachst. Dass du das quasi auf der Stirn trägst. Ja. Dass da ein Dock ist fürs iPhone, könnte auch noch sein. Kann man machen, du könntest das Display auch nach außen machen und hast dann das Display quasi vom iPhone, was als externes Display nutzen könntest. Aber, boah. Obwohl, das Reinstecken in die Brille wäre vielleicht sogar noch die beste Lösung, wenn du wirklich das iPhone brauchst. Weil dann brauchst du kein Kabel. Vom Gewicht her würdest du wahrscheinlich eh das, was du an Technik einsparst, halt über das iPhone wieder reinbringen. Mhm. Ja. Also da hättest du schon mal keinen Vorteil, was wahrscheinlich das Gewicht betrifft. Du könntest das iPhone, was ja eh im Prinzip dieselbe Technik ist, die auch schon in deiner Brille steckt, dann quasi als Rechenzentrum benutzen.
Ja.
Ja, könnte man machen, wäre eine Idee. Ich glaube, das noch besser, als wenn du das irgendwie kabelgebunden oder so. Aber, naja.
Ja, also gut. Ich bin dem sehr skeptisch gegenübergestellt, der ganzen Sache. Und das ist ja gerade das Schöne, dass sie eine Brille am Start haben, derzeit aktuell, die kein Companion-Produkt ist, die standalone betrieben werden kann. Und dass sie dann so eine dramatische, ein dramatisches Downsizing betreiben würden bei dem günstigeren Modell, das wäre natürlich exorbitant. Es sei denn, es würde sich dann auch sehr dramatisch in der Preisreduzierung widerspiegeln, dann wären eventuell einige Kunden eher bereit, diese Pille zu schlucken. Aber so dramatisch günstiger soll es ja auch nicht werden. Man spekuliert so um die 1500 US-Dollar. Und das ist für eine Brille, die ein Companion-Produkt ist, nach meiner Meinung dann auch noch zu teuer.
Ja, es ist halt die Frage, was kriegst du dafür? Ja.
Ja.
Wenn es im Prinzip die Vision Pro ist, nur ohne
Intelligenz.
Den Rechner im Prinzip.
Ja.
Und du nutzt halt dein iPhone dafür, okay, kann man machen.
Ja.
Oh, ich fände es jetzt immer noch teuer, gerade weil du dann auch ein iPhone brauchst.
Eventuell dann auch eine gewisse Leistungsklasse als iPhone.
Hm.
Das wird zumindest bestimmt.
Eins mit USB-C.
Ich setze mal voraus.
Ich mal fest von aus, ja.
Mindestens ein A17-Chip setze ich mal voraus.
Hm.
Ja, also ich meine, gut, wenn du in der Apple-Welt zu Hause bist, hast du ja zu 95% sowieso ein iPhone. Sagen wir es mal so. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit doch schon recht hoch, dass man auch die Brille einsetzen kann und dass man nicht extra deswegen ein iPhone kaufen muss. Das hat man ja sowieso. Ob man aber ein aktuelles iPhone dann hat, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das, ja, also wie sie das umsetzen wollen, ist fraglich.
Aber willst du für iPhone-Zubehör so viel Geld ausgeben?
Da fragst du den Falschen. Da fragst du jemanden, der ein Igel in der Tasche hat und geizig ist.
Ein Igel in der Tasche, schön gesagt.
Ja, ich glaube, ich bin noch nicht repräsentativ für die normale Apple-Klientel. Also ich habe immer so das Gefühl, die Apple-Klientel, so diese Apple-Fans, die kaufen relativ schnell, kaufen relativ zügig und sind immer schnell dabei, das Neueste am Start zu haben. Das bin ich ja nun mal nicht. Ich reite ja relativ lange mit meiner Hardware durch die Gegend.
Ja. Durch die Nacht.
Durch die Nacht, ohne Internet. Ja. Ja. Also von daher weiß ich nicht. Die müssen uns dann zeigen, was man mit dem Gerät machen kann, ob das dann noch attraktiv ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber das hat mich geschockt, dass man eventuell dafür ein iPhone benötigt.
Ja, es ist halt die Frage, wie wird es technisch umgesetzt wo wird es preislich liegen? Weil, wie gesagt, es wird ja dann, wenn du wirklich zwingend ein iPhone brauchst, ist es ja dann iPhone-Zubehör. Und dann ist halt echt die Frage, bist du bereit, so viel Geld halt für iPhone-Zubehör auszugeben? Das muss man halt dann mal abwarten, ob das die Lösung für dieses Problem halt ist.
Ja.
Und ich denke, klar, Preis ist definitiv bei dem Preis, den die Vision Pro einfach hat, ist ein Thema.
Ja, klar.
Das ist nicht in einem Preisbereich, wo du sagst, okay, das legt man mal unter den Weihnachtsbaum. Definitiv nicht. Und das nächstgrößere Problem ist einfach, für was?
Für was, ja.
Für was?
Das ist immer noch die Frage, die sich
günstiger
stellt.
Günstiger ist der erste Schritt.
Ja.
Nice, ja, es ist günstiger geworden. Okay, ja, ich brauche ein iPhone, aber habe ich sowieso schon. Okay, kann man sich mit anfreunden, gerade wenn es auch nicht so kompliziert ist, das jetzt miteinander zu nutzen, weil du hast es ja schon angesprochen, dann hast du den Akkupack, du hast das iPhone, musst du irgendwo hinmachen, Hemdtasche, Gürtel, nochmal Zubehör kaufen oder so. Deswegen wäre eigentlich so, wenn du wirklich sagst, du machst vorne das Display weg, Geld gespart, machst da ein iPhone-Dock. Könnte ich mich noch mit anfreunden, weil du, wie gesagt, auch diese Problematik, wo kommt das iPhone hin und du hast noch mal ein Kabel oder so, dann weg wäre. Mhm. Was natürlich, ich denke mal, nicer wäre es, wenn du das Gewicht einfach sparen würdest an der Brille. Das wäre noch mal bequemer zu tragen.
Ja.
Hast halt das Problem, wohin mit dem iPhone? Ja. Das wird dir Apple auch wieder als Zubehör verkaufen. Ja, okay, kann man machen. Mhm. Nur, ja, wie gesagt, selbst die Hälfte von dem aktuellen Vision Pro Preis ist für ein wirklich, für ein wirkliches, und das wäre ja dann ein iPhone-Accessory, ja, du kannst es ja nicht ohne nutzen, ist das trotzdem, wird da also noch mal so viel wie für ein Top-iPhone auszugeben, für Freunde, immer noch sehr, sehr viel Geld, vor allem nur um da drauf irgendwie Disney Plus zu gucken.
Ja, und
ich weiß es nicht, ja.
Dann bist du ja mehr oder weniger auch dazu gezwungen, dir ein iPhone zu nehmen, wo du auch ein bisschen mehr Speicherkapazität hast. Ich denke mal, auch die Speichergröße oder die Kapazität wird ausgelagert auf das iPhone. Die Brille wird dann auch keinen Speicher haben.
Okay, aber dann muss das Ding ja wesentlich günstiger werden. Ja,
ja, also wenn, die haben gesagt, sie wollen das, also die Gerüchte hat, haben es, die Gerüchteküche hat es beschrieben, sie wollen das komplette Gehirn auslagern auf das iPhone. Und da zähle ich auch den Speicher zu.
Ja, klar.
Und da, dann muss man sich schon überlegen, ob man mit einem Standard-iPhone mit 128 GB zurechtkommt beim Kauf vom iPhone, wenn man vorhat, so eine günstige Apple Vision Lite Air oder wie das Ding auch heißen wird, einzusetzen. Weil du musst das ja alles vorhalten, was du auf der Brille installiert hast, respektive. Also, das ist das nächste Problem, was ich sehe. Naja, das ist nicht so einfach. Und wiederum kann ich mir auch nicht vorstellen, ich habe jetzt nochmal so, während wir darüber gesprochen haben, nachgedacht, das iPhone an der Brille zu befestigen, weil je nach Größe, so ein Pro Max, das wiegt ja schon ein wenig, das wiegt ja deutlich über 120 Gramm. Ich habe jetzt die Grammzahl jetzt nicht genau im Kopf, aber das wiegt ja mehr als eine Tafel Schokolade. Und wenn ich mir das nochmal an die Brille pflastere.
Schokolade.
Ja gut, jetzt habe ich das Triggerwort gesagt, ja, ja. Das wiegt ja mehr als eine Packung Knäckebrot.
Ich sag ja, nicer wäre es eigentlich, du würdest das Gewicht an der Brille sparen, weil das ja, würde klar. Auch schon so ein bisschen die Kritikpunkte in Bezug auf Gewicht einfach wegnehmen. Ja.
Das kann man natürlich, aber ob man durch die Reduzierung der Komponenten so viel sparen kann, dass sich das wieder aufhebt mit einem iPhone, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, okay, du hast den Akku sowieso nicht drin.
Den hast du ja auch nicht bei der Pro.
Nee. Ja, ich sage, den hast du sowieso in der Brille nicht drin. Den müsstest du an der Gewichtskalkulation wahrscheinlich mal abziehen. Aber wenn du wirklich sagen würdest, dass extern, also das Display nach außen in der Brille fällt weg, die Platine und die ganzen Chips in Bezug auf das, was sowieso im iPhone schon drin ist, fällt weg, da hast du ja schon mal gewischt. Okay, Gehäuse fällt noch weg, weil das Gehäuse brauchst du so oder so in der Brille, aber die Grammzahlen. Was wiegt ein Display und die Platine vom iPhone? Ist ja auch nicht die Welt.
Das ist nicht die Welt.
Ist ja Gehäuse und Akku dann eigentlich, was ja nochmal Gewicht dann bringt. Ja.
Du könntest das Gehäuse aus Kunststoff machen. Ja.
Ja klar, da kannst du auch nochmal sparen, ja, definitiv.
Obwohl da ja sich wieder so viele Leute darüber aufgeregt haben, nein, die können keinen Kunststoff nehmen, die können vieles, wenn sie wollen. Also dass sie sich da so drüber. Ich verstehe immer noch nicht. Das ist auch ein großes Rätsel für mich aus der Menschheit, dass Kunststoffe so verpönt sind. Es gibt so hochwertige Kunststoffe, ja. das sage ich immer wieder. Also das ist ganz schlimm.
Das Problem an der Sache ist, wir hatten eine Zeit, gerade mit den
Es gab eine Zeit, da hat Apple auch Probleme mit Kunststoffen gehabt. Wenn ich an die günstigen MacBooks zurückdenke, die Einstiegs-MacBooks, die noch aus Kunststoff waren, dass das Gehäuse gerissen ist, also das Topcase hatte Probleme etc. Ja, da gab es Probleme mit, richtig. Aber
darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, ja, sondern hochwertige Kunststoffe, wir hatten eine Zeit lang, wo das wirklich ein Thema war, wo das außen oder im Markt, egal wo jetzt eingesetzt wurde, auch wirklich entsprechend rüberkam. Nur mittlerweile, wenn man mal guckt, gerade auch in der Automobilindustrie, wie viel Kunststoff verwendet wird, auch in eigentlich Premium Marken,
ja,
wo du aber gefühlt wirklich hier Plastik hast. Und das, denke ich mal, hat auch wieder mit beigetragen, halt diesen Plastik oder diese Nicht-Wertschätzung gegenüber einem
das ist korrekt.
Hochwertigen Kunststoff halt entgegenzubringen.
Es ist,
weil man da halt auch wieder am falschen Ende spart, beziehungsweise sagt, okay, das sind die Stellen, die können wir durch Kunststoff ersetzen und da dann halt nicht auf die Haptik unbedingt jetzt geachtet hat. Und das, ich denke, das hat viel nochmal kaputt gemacht, ja, was man vorher eigentlich an guten Erfolgen in der Richtung hatte. Ja.
Das ist richtig. Es ist natürlich klar, dass die Firma Dacia günstigere Kunststoffe verwendet im Innenraum als jetzt ein VW Golf etc., weil der Anschaffungswiderstand ein ganz anderer ist. Ne?
Aber selbst da hast du das Problem, dass gerade da Kunststoffe eingesetzt werden, die zumindest mal von der Haptik her sich anfühlen, als hättest du da die aus dem Dacia rausgerissen und in den Golf gesteckt.
Das ist
und passiert, das hast klar. Du ja nicht nur beim Golf. Klar. Du sagst ja auch Golf, Kleinwagen, Anführungszeichen, ja. Aber das hast du ja mittlerweile bei Audi, bei BMW, bei Mercedes, hast du das ja stellenweise auch.
Nicht in allen Fahrzeugen, aber in einigen Klassen hast du das wieder.
Nicht in allen, aber teilweise zieht sich das ja da wirklich bis in die C oder auch in die E-Klasse teilweise durch, wo du eine Stelle mit Plastik, ich sag jetzt mal Plastik hast, was sich einfach billig anfühlt. Und gerade in so einem Premium-Anspruch eigentlich in der Art und Weise nichts zu suchen hat. Und das, glaube ich, hat dem Thema Kunststoff generell geschadet. Und zwar nicht nur jetzt im Auto, sondern überall.
Das zieht sich ja durch, klar. Und dann gab es diese Phase, wo viele Hersteller im Inneren Softlack eingesetzt haben, viele Autohersteller, und der Softlack dann nach einiger Zeit sich abgegriffen ausgesehen hat. Das hat sich durch viele Marken gezogen, dieses Softlack-Problem, weil es so modern war.
Vor allem, da hat man sich sehr viel kaputt gemacht einfach.
Ja, klar. Das ist richtig. Ja, richtig, aber wie gesagt, man kann nicht jede Art von Kunststoff über einen Kamm scheren. Dass jeder, egal ob noch so renommierte Journalist, Technikjournalist, sie stopfen einmal das Material Plastik, Kunststoff in einen Sack und sagen, das ist negativ, das ist schlecht, das ist minderwertig, und das stimmt einfach nicht. Man müsste sich nochmal 10 Minuten mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen, dann sieht man, dass es da Unterschiede gibt. Und das kreide ich auch den Technikjournalisten an, dass sie einfach zu oberflächlich sind und sich nicht damit auseinandersetzen. So, ist mein Statement dazu. Okay, also.
Und das von Tobi, ja, der eigentlich mit der Kunststoffbranche nichts zu tun hat, ja.
Nein,
aber mittlerweile auch nicht mehr, aber ich komme ja aus der Ecke, ja.
Ja. Also man kann hochwertige Kunststoffe produzieren, es ist alles möglich.
Klar, die kosten halt auch entsprechend Geld.
Ja, klar.
Gar kein Thema, ja.
Ich weiß nicht, ob du die Firma Sykos noch kennst. Das war ein Schweizer Unternehmen, ist leider nicht mehr existent, die Firma. Die haben hochwertige Computermäuse produziert. Und die haben damals schon gesagt, wir setzen auf extrem hochwertige Kunststoffe. Dass sie sich nicht abgreifen, dass es keine Mikrokratzer auf der Oberfläche gibt, dass es keine Glanzstellen auf der Oberfläche gibt, etc. Die Mäuse waren teilweise doppelt so teuer als die Marktbegleiter. Sie haben das damals aber relativ stark kommuniziert und haben das beworben. Und ich habe hier eine Maus liegen, die aus dem Jahr 1993 stammt, die ich sehr, sehr stark benutzt habe. Die habe ich jetzt halt nur aufgehoben. Ich arbeite da nicht mehr dran oder mit. Das Ding hat ja auch noch einen seriellen Anschluss etc. Also das Ding ist ja auch nicht mehr aktuell verwendbar, ohne dass du jetzt eine große Adapterschleife dran anschließt. Aber ich habe sie halt nur aufgehoben, weil es auch damals eine Maus war, die von Colani designt worden ist. Und die war auch sehr ergonomisch. Also Colani hat auch ergonomische Dinge gestaltet, nicht nur optisch merkwürdige Dinge, sondern auch wirklich Alltagsgegenstände, die ergonomisch gewesen sind. Und die habe ich jetzt vor ein paar Tagen wiedergefunden, und das Ding sieht aus, als ob ich sie gerade aus der Schachtel genommen habe. und habe dann nochmal so ein bisschen recherchiert über die Maus, habe mich dann noch mit auseinandergesetzt und habe dann halt die Story gelesen, dass sie damals schon auf hochwertige Kunststoffe gesetzt haben. Das Ding hat aber auch 200 Mark gekostet und das war für eine Maus schon sehr, sehr teuer. Hm. Natürlich Geld, ja. Hat Kolani auch wahrscheinlich ein paar Lizenzgebühren
bekommen. Über den Preis heute in Euro würde man ein bisschen lächeln, ja. Weil hochwertige, so außergewöhnlich ist der nicht mehr.
Ja, für eine Brot- und Buttermaus schon eigentlich.
Ja, klar, für eine Brot- und Buttermaus, die kriegst du auf dem Wühltisch für 5 Euro.
Ja. Ja. Aber für eine Premium-Maus, ja, hast recht.
Aber ansonsten kannst du heute sehr easy bezahlen, ja.
Ja, aber damals 200 D-Mark für eine Maus, das war schon eine Ansage. Ne? Ja, so ist das. Also, mein Plädoyer für mehr Kunststoffe, hochwertige Kunststoffe.
Nee, um Gottes Willen, weniger. Weniger. Aber es gibt Anwendungen, da kannst du nicht drum rum, aber da, wo man drauf verzichten kann, sollte man es tun. Alleine schon dem Thema Nachhaltigkeit geschuldet, weil auch nicht alle Kunststoffe kannst du ohne weiteres
recyceln,
jetzt dem Recycling wieder so zuführen, dass es auch Sinn macht. Gerade wenn sie im Verbund genutzt werden, kann das teilweise eine Herausforderung werden, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Aber klar, willst du eine Maus aus Holz schnitzen? Ich weiß es jetzt nicht.
Gab es auch gibt's mal.
Auch?
Gab's
nee, mal, gibt's ja. immer noch. Ja, es gibt immer noch. Ja, klar, kannst du auch machen. Gar kein Thema. Aber gerade was halt auch jetzt bei so Massenprodukten die Produktion betrifft, geht das halt wesentlich einfacher mit Kunststoff als mit jedem anderen Stoff. Ja. Ist auch wieder klar.
Ja, und ich bin jetzt nicht genau im Thema, wie CO2-belastend die Herstellung ist von Aluminium oder ob Kunststoff günstiger ist, also weniger belastend ist, da bin ich kein Experte, das müsste man sich mal genau gegenüberstellen. Auf jeden Fall ist es so, dass man zur Produktion von oder Herstellung von Aluminium extrem viel Energie benötigt, extrem viel Wasser benötigt und ich weiß es nicht, wie das im vergleichbaren Bereich im Kunststoffsektor
ist. Ja, wenn du mal guckst, bis du zum Kunststoff gekommen bist, welche Stufen das alles durchläuft, ist jetzt auch nicht ohne.
Ja, klar. Und das klassische Kunststoff an sich, das benötigt ja halt auch noch Erdöl als Grundbeigabe.
Genau, kommt ja daher. Ja.
Obwohl man ja wobei schon viele Alternativen sucht mit Mais und
gibt ja schon einiges an Alternativen, aber Scale und dadurch halt Kosten ist halt das Thema. Was nützt mir das, ja, wenn ich zwar eine Alternative habe, aber die nicht in den Mengen produzieren kann, auch selbst wenn es ein paar Cent teurer ist, aber nicht alleine schon nicht in den Mengen produzieren kann, die der Markt braucht.
Ja, eine kleine Anekdote, wo wir gerade bei Materialien sind. Ich habe vor ein paar Tagen mal ein Pressesample gefunden. Es ist schon etwas älter, ich gebe es zu, habe ich aber nie benutzt. Das war ein Pressesample von einer iPhone 5 Hülle. Das ist schon ein bisschen her.
iPhone 5 ist schon ein bisschen her.
Ja. Und der Hersteller hat angegeben, das Ding ist aus 100%ig recycelbaren Mais, aus Maisstärke produziert worden. Und ich habe das Ding nie benutzt, das lag da rum, wurde mir unaufgefordert zugeschickt und hab mir das Ding jetzt mal angeguckt, habe mal normal zugedrückt und das Ding ist in seine Einzelteile zerfallen. Wie ein Maiscracker oder wie ein, da sind dann halt die Weichmacher irgendwo flöten gegangen, ausgetrocknet oder was weiß ich. Das Ding ist zerbrochen.
Ja, okay, werden da jetzt keine drin gewesen sein, aber.
Ja, irgendwas, was das Ding halt elastisch macht in irgendeiner Weise. Das Ding ist zerbrochen wie ein Glückskeks beim Chinesen. Ja, das dazu. Also da war man auch, ist man, das hat auch, bringt auch Probleme mit sich. Natürlich ist es ein bisschen älter und ich denke mal, die Entwicklung und die Produktionstechniken und die Haltbarkeiten sind wahrscheinlich besser mittlerweile, aber auf Langzeit war das auch nicht ausgelegt. Wusste man wahrscheinlich auch nicht bei der Produktion, wie, keine Ahnung.
Okay, andererseits, würdest du heute noch ein iPhone 5 benutzen?
Die Nein.
Das ist doch auch schon klar. Längst überlebt, ja.
Das ist richtig, klar. Das ist natürlich auch ein Produkt, was nicht für.
Und da auch wieder von der verwendeten Material kannst du wenigstens sagen, das Ding ist kompostierbar.
Richtig.
Das ist jetzt nicht das Problem, ja. Selbst wenn du die irgendwo verloren hättest, hätte sich das wahrscheinlich jetzt in der Natur auch schon wieder zersetzt gehabt.
Ja.
Von daher Klar, du kannst sagen, ja, ich habe aber damals Geld dafür bezahlt. Ja, aber würdest du die Hülle sowieso heute noch benutzen?
Das ist richtig.
Weggeschmissen oder würde die irgendwo die nächsten 20 Jahre noch in der Schublade vor sich hin irgendwo krümeln?
Mhm. Ja. Vielleicht hat ja auch schon der eingerechnete Zersetzungsprozess begonnen.
Oh, geplante Obsoleszenz. Oh je, oh je, oh je.
Nee, böse, nein, böse, böse. Ganz normal, weil das Ding ja sich sowieso zersetzen soll,
logischerweise. Ja, nee, ist klar, das war jetzt von mir mal nee, so. Nee,
ja, nicht negativ bewertet.
Momentan gerade wieder so in meiner Blase auf Threads ein Thema, stolpere ich, wahrscheinlich, weil ich mal mit einem Post interagiert habe, kriege ich momentan sehr viel in die Timeline gespült von alten Macs, wo Leute sich beschweren, dass sie keine aktuelle OS-Version drauf machen, alle installieren können. Und die sind teilweise 10 Jahre oder älter.
Ja, die sollen sich klar, mal in der Windows-Welt umschauen. Da sieht es aber nochmal ganz anders aus. Also.
Ja, gerade mit Windows 11 und die ja. Voraussetzungen, auch so ein schwieriges Ding.
Stichwort TPM etc. pp.
Genau, also. genau.
Ja.
Nee, aber wie gesagt, du hast da perfekt funktionierende Hardware.
Ja.
Und das Einzige, was sich aufbremst, ist im Prinzip das macOS-Update, was natürlich sehr, sehr schade ist.
Ja.
Nur, mein Gott, überleg wirklich mal, du hast so einen 12, 13 Jahre alten Rechner. Oh, Freunde.
Also Apple schneidet da leid. Schon sehr spät die Zöpfe ab. Also die Zöpfe werden schon grauhaarig, ja, die sie da abschneiden. Also das muss man mal sagen.
Und auch da würde ich dann sagen, mein Gott, was ist das Problem, wenn man es wirklich noch weiter nutzen will und technisch ein bisschen versiert ist, warum vielleicht nicht wirklich Linux?
Ja, oder es gibt ja auch dieses OpenCore Legacy Patching Programm da.
Oh, wie auch immer das momentan da. Heißt, ja. Genau, ja. Sonoma oder so kannst du, glaube ich, da teilweise noch installieren. Ich hatte mal angefangen, mich einzulesen und habe das auch immer noch vor, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, weil ich habe gesehen, mein 2010er Mac Mini kannst du da anscheinend auch noch auf Sonoma bringen. Da hatte ich nämlich mal überlegt, ob ich das Projekt, wenn ich einen neuen Mac dann habe,
ja.
demnächst, ob ich das wirklich für den 10er mal, also nicht, also für meinen Mac Mini mal ausprobiere.
Ich habe das mal ausprobiert mit alten MacBook Air-Geräten. Es funktioniert auch relativ simpel. Also es ist ein relativ leichter Installationsprozess und es wird auch sehr gut beschrieben, wie es funktioniert. Du brauchst im Endeffekt nur einen USB-Stick und dann kannst du da rangehen.
Mac OS das Ganze. Und ein Patcher, genau.
Das läuft relativ gut, aber ehrlicherweise würde ich das auf keinem Gerät einsetzen wollen, wo ich produktiv drauf arbeite. Ist meine Meinung.
Ja, im beruflichen Umfeld nochmal eine ganz andere Frage.
Ja.
Wer ist denn da bitte auch noch mit so alter Hardware unterwegs?
Ja.
Das ist ja wirklich dann in Regel ist das privat, ja. Von daher kann man mal ausprobieren, gerade so
als
wenn man
Spielzeug, wie, ja, als
ja und vor allem wenn es funktioniert, da ja. nochmal Leben einhauchen gerne,
ja.
Vor allem OTA soll funktionieren, beziehungsweise OTA, aber auf jeden Fall halt Updates, die kommen sollen funktionieren,
ja.
ohne dass man da nochmal irgendwie groß halt Aufwand betreiben muss. Also das wäre definitiv was mich mal interessieren würde auszuprobieren, gerade weil ich ja auch damals, als mein erstes MacBook Air nicht mehr unterstützt wurde, da ja auch mit einem Projekt die nächste Version noch installiert hatte. Also das würde mich schon interessieren, wie weit das auf dem Mac Mini dann, vor allem wenn es mal läuft, wie gut läuft es dann noch auf der Hardware?
Mhm.
Das wäre eigentlich so das, was mich interessieren würde, ob ich den dann noch wirklich auch nutzen würde. Eine ganz andere Frage, aber
ja.
Da nochmal verlängern, okay. Aber auch da ist mir bewusst, mein Gott, das ist ein 2010er Modell. Mhm.
Ah, also ich weiß, dass es in dieser Mac Pro Szene sehr beliebt ist, weil ja viele ihre alten Mac Pros bis unter die Haarspitze aufgerüstet haben mit Arbeitsspeicher, mit CPU-Upgrades, also die wirklich die Käse reiben, die sie da abgedatet haben, die wirklich alten Geräte. Und da ist das noch eine sehr beliebte Methode, um die halbwegs aktuell zu halten. Und da halte ich das Ganze auch in Anführungsstrichen noch für ansatzweise berechtigt, dass man dieser doch sehr leistungsstarken Hardware, teilweise sind da Maschinen unterwegs, die 128 GB RAM reingeballert bekommen haben, wo sie nochmal eine andere CPU reingebastelt haben oder nochmal eine andere Grafikkarte reingesteckt haben. Und die hängen ganz einfach an ihrer Hardware, weil die noch relativ potent ist, obwohl sich das ja mittlerweile auch immer mehr in Unbedeutsamkeit abwandelt, weil Silicon-Chips will man einfach haben, ne? Ehrlicherweise. Also ich finde keinen Grund mehr, mit Intel-Chips unterwegs zu sein auf einer Mac-Plattform. Ne?
Also was mich da ja auch noch mal reizen würde, wäre halt so der Can't innovate my ass, Mac Pro.
Ja, da hatte ich eine Zeit lang als Produktivmaschine.
Weil der gefällt mir nach wie vor vom Design unheimlich gut.
Ja, schönes Gerät.
Wenn man da, wie gesagt, nochmal hier über den Legacy-Patcher da.
Ja.
Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber wenn du mal guckst, wie die teilweise noch gehandelt werden.
Ja, hat sich aber relativiert mittlerweile. Wenn man jetzt nicht das high-endigste Modell haben will, dann geht's eigentlich.
Ja, wenn, dann willst du doch eigentlich das haben.
Ja, zum Spielen eigentlich nicht, finde ich jetzt.
Ja, dafür ist es zu teuer, definitiv. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Zum Spielen ist es zu teuer. Also nicht zum wirklich Spielen, Gaming, sondern zum, wie gesagt, Patcher mal ausprobieren, kriege ich was zum Laufen, wie läuft's. Dafür ist es einfach zu teuer. Ja. Aber es ist ein schönes Gerät.
Ja, absolut. Ich habe ihn ja jahrelang benutzt und war sehr zufrieden mit dem Produkt. Und Hand aufs Herz, wenn man offiziell noch das aktuellste macOS drauf installieren könnte, hätte ich ihn wahrscheinlich immer noch im Einsatz. Das war einer der Hauptgründe, warum ich abgedatet habe. Ja. Naja, okay. Anyway. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Vision Pro, günstiges Modell. Ich glaube, da sind wir durch mit dem Thema, ne?
Ja.
Das nächste Thema können wir ganz schnell machen. Angeblich soll die Apple Vision Pro, die bei uns am Start ist, leicht verändert sein, leicht angepasste Hardware sein. Da bin ich noch skeptisch, ob das wirklich so ist, weil Bloomberg hat sich nur darauf berufen, dass die Modellbezeichnung abweicht. Wir haben in Asien und in Europa eine andere Modellbezeichnung, nämlich die N301A statt die N301, wie sie in den Staaten genannt wird. Ob das jetzt nicht einfach normal ist, um die Europa und die Asien Versionen zu differenzieren und gar keine Änderung stattfindet, abgesehen von der Lokalisierung des der Sprache und der Verpackung etc. Ich weiß es nicht, ob das wirklich irgendwelche Modifikationen beinhaltet an der Brille selbst. Das glaube ich jetzt so nicht. Das wird einfach nur ganz, ganz, ganz marginale Gründe haben, aber dass sich da was an der Hardware verändert, glaube ich nicht. Aber okay. Randnotiz. So, kommen wir zur Apple Intelligence. Da gab es einen schönen Bloomberg-Bericht, dass Apple angeblich kurz Gespräche mit Meta geführt hat und eventuell in Erwägung gezogen hat, das als zusätzliche Option anzubieten. Im Endeffekt genauso wie ChatGPT, dass man halt auch die Option hat, das Meta-Universum Einzug halten könnte in die Apple-Welt. Das gab wohl auch kurze Gespräche und die haben sie dann aber schnell wieder abgebrochen. Die haben wohl nicht Früchte getragen. Angeblich war es im März diesen Jahres, also März 2024. Ja. Obwohl es im Vorfeld Berichte gab, dass es eine Kooperation geben sollte. Ich glaube, das Wall Street Journal hat darüber berichtet oder zumindest irgendeine andere Publikation. Und ein paar Tage später gab es dann diesen Bloomberg-Artikel, dass es zwar Gespräche gab, aber dass es wohl keine konkrete Kooperation gibt, weil Apple habe da doch Bedenken, was das Thema Datenschutz beanlangt etc. Dass die sich überhaupt an einen Tisch setzen, das hat mich schon gewundert. Das habe ich jetzt Tim Cook nicht zugetraut, dass er sich da ernsthaft mit Mark Zuckerberg diesbezüglich an einen Tisch setzt. Man kann sich ja über andere Dinge unterhalten, aber bezüglich einer so delikaten Kooperation, das hat mich schon gewundert. Naja, Gott sei Dank ist da nichts draus geworden. Und das nächste Thema, das habe ich doch mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen, weil Mr. Tony Fadell das Gleiche von sich gegeben hat, was ich ja schon vor Jahren im Podcast gesagt habe und was ich ja immer wieder predige. Er hat nämlich gesagt, Apple sollte sich mehr auf das Thema Smart Home fokussieren und einige Produkte wieder neu beleben und wieder ins Sortiment aufnehmen, neu entwickeln und sollte diese Sparte wieder neues Leben einhauchen. Und das sehe ich ja genauso. Er hat gesagt, die AirPod Express sollte wieder neu, oder generell die AirPod-Reihe sollte wieder belebt werden. Und man sollte sich, wie gesagt, mehr auf das Thema Smart Home fokussieren. Das ist ja meine Meinung. Weil.
Ja, wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen.
Ja. Und also. Ich meine, das sagt ja jetzt gerne, nicht, das sagt ja jetzt nicht irgendjemand. Ich meine, wenn ich das sage, dann kann man sagen, okay, ach, der Tobi labert wieder Scheiße. Aber das sagt ja der Gründer von Nest, der ist ja, wie gesagt, 2008, glaube ich, bei Apple ausgestiegen. Und hat ja dann Nest gegründet und Nest Labs wurde dann verkauft 2014 an Google für bummelige 3 Milliarden. Und das ist ja nun mal eine Produktkategorie, eine Produktreihe, die sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut läuft bei Apple. Bei Google. Und die Nest-Produkte, speziell auch die Feuermelder, ich habe von Nest Feuermelder im Einsatz. Die funktionieren zumindest von der theoretischen Meldung immer gut und sie sagen, sind einsatzbereit. Ich hatte zum Glück nicht die Situation, dass ich sie mal gebraucht hätte oder dass hier mal irgendein Feuer ausgebrochen ist. Da fällt mir ein, ich müsste mir, glaube ich, mal so Feuerteststray kaufen, die wirklich mal testen, ob die auch hundertprozentig funktionieren. Aber diese Nest-Produkte sind ja sehr beliebt und auch sehr weit verbreitet. Und ich bin der Meinung, da hat der Tony recht. Und Apple hat ja einen Smart Home Standard ins Leben gerufen, der ja von Apple zwar verwendet wird, aber nur in marginaler Form und es ja gar keine richtigen Zubehörprodukte gibt. Es müsste ja auch jetzt nicht so viel Zubehörprodukte geben, aber man könnte einen Router rausbringen, der alles das anbietet, was die Power von HomeKit abbildet. Es wären so viele Möglichkeiten. Man könnte ja zum Beispiel auch die HomePod Minis als kleines Mesh-Routing verwenden. Die sind ja sowieso bei vielen Leuten in verschiedenen Räumen verteilt und dass man das Ganze als Mesh-Punkt verwendet, etc. Man hätte so viele Möglichkeiten, da mehr Produkte anzubieten und das Ganze auf einen besseren Stand zu bringen. Oder auch eine Time Capsule neu aufzulegen. Also.
Ja,
Apple verschenkt sehr viel Potenzial, nach meiner Meinung, und lässt sehr viel liegen. Im Monitor- und Display-Bereich sind sie auch wieder zur Vernunft gekommen und haben mit dem Studio-Display mehr oder weniger ein bezahlbares Display am Start. Naja, der Tony hat recht. Na gut. So, kommen wir zum Thema Reparaturerweiterbarkeit von Third-Party-Produkten im iPhone. Da hat Apple ein White Paper rausgebracht, wo sie beschrieben haben, dass sie jetzt auch Third-Party-Anbietern ermöglichen möchten, das komplette Leistungsspektrum mit Third-Party-Displays abbilden zu können. Bisher ist es ja so, wenn ich das True Tone Feature benutzen will, muss ich ein Original Apple Display einbauen, um das alles abbilden zu können. Wenn ich ein Third-Party-Produkt einbaue, dann geht das nicht. Und Apple möchte zusammen dann halt mit gewissen Third-Party-Anbietern Apple möchte einen Standard vorgeben, dass man auch diese True Tone Technik abbilden kann. Unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder Hersteller machen können, weil ich denke mal, das wird auch preislich dann in einer anderen Kategorie unterwegs sein. Und im schlimmsten Fall werden die Dinger dann wahrscheinlich fast genauso teuer sein, als wenn ich mir ein Original-Apple-Display einbaue. Aber hier sieht man mal wieder, Apple versucht doch schon ein wenig, wenn es vielleicht auch nur ein Feigenblatt ist, was sie sich da vorhängen, auf Third-Party-Anbieter zuzugehen und doch vieles zu ermöglichen. Genauso soll es im Bereich der Akkutechnik auch soweit sein, dass Third-Party-Akkus dann auch die Möglichkeit haben, den Status oder die Gesundheitsanzeige anzeigen zu können, was ja jetzt auch nicht mit Third-Party-Akkus der Fall ist. Mhm. Dazu muss man ja auch ein Original haben. Und da soll es dann auch Kooperationsschnittstellen in Anführungsstrichen geben, dass man auch diesen Gesundheitsstatus anzeigen lassen kann, wenn man kein Original-Apple-Akku verbaut. Gut. Kleine Schritte. So, wo wir gerade bei Akkus sind. Apple soll angeblich im iPhone 16 Pro die Möglichkeit erleichtern, den Akku auszutauschen oder selber auszutauschen. Dazu soll der Akku in einer anderen Hülle umgeben sein oder von einem anderen Material ummantelt werden, nämlich von Metall. Es soll eine Metallverkleidung sein. Bisher haben wir eine dünne schwarze Folie, in dem der Akku versteckt ist, etc. Und das soll sich jetzt alles ein bisschen ändern. Es soll eine Designveränderung geben. Und diese Designveränderung soll halt mit sich bringen, dass man, dass auch der Endkunde den Akku mehr oder weniger einfacher tauschen kann. Allerdings muss er immer noch das iPhone aufbekommen und braucht dafür immer noch Spezialwerkzeug. Und das ist so ein wenig vorauseilender Gehorsam, weil es gibt ja ein neues EU-Gesetz, was halt voraussetzt, dass der Endkunde den Akku leichter tauschen kann, und man geht halt davon aus, dass Apple ein wenig auf dieses EU-Gesetz eingeht. Allerdings erstmal nur bei einem Gerät, das soll das 16 Pro sein, also das kommende Flaggschiff-Modell. Tja, die EU. Die macht von sich reden derzeit.
Die sind alle im Munde, ja, gerade bei amerikanischen Tech-Konzernen. Ja.
Microsoft geht es jetzt auch so ein bisschen an den Kragen. Da geht es um die Teams-Geschichte. Hast du das mitbekommen?
Ja, ja, klar. Das war ja ein Grund, warum in eigenen Bundles Teams ja nicht mehr mitkommt.
Ja, Team-Bundle.
Aber Verfahren bzw. die Untersuchung ist jetzt trotzdem eingeleitet worden. Microsoft soll sich ja erklären.
Ja.
Aber ich denke mal, das ist gefrühstückt, das Thema. Die werden da wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Die Höhe muss man mal abwarten. Das kann ja sehr schnell auch sehr teuer werden. Von daher mal gucken. Aber wo willst du dann in Zukunft als Firma irgendwo noch Innovationen bringen beziehungsweise dein Portfolio ausbauen, wenn dir das so ausgelegt werden kann, dass du deine Macht oder deine Marktmachtstellung oder deine Marktstellung machtbräuchlich ausnutzt, ja.
Ja.
Nee, wie sagt man, deine Marktstellung?
Missbrauchst.
Genau.
Ja.
Das wird doch echt schwierig. Und dass dann jemand wie Apple sagt, okay, wir bringen die Features erstmal nicht, in Bezug jetzt zum Beispiel auf AI, auf Mirroring etc., weil wir erstmal mit der EU oder mit der Kommission halt das Gespräch suchen wollen, inwieweit diese Features eventuell unter die DMA fallen, kann ich dann auch verstehen. Ich bin echt mal gespannt aufs nächste Pixel. Ja, was macht Google? Mhm. Weil die eigentlich im selben Boot sitzen wie Apple, was AI betrifft. Mhm. Und vor allem, wie die EU-Kommission reagieren wird. Wir haben da in der Vergangenheit schon öfter drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, das wird noch eine sehr spannende Geschichte. Also das, wobei spannend, ja, ich weiß es jetzt nicht.
Ich meine, die hat sich ja auch da, die Frau Vestager oder Vestager, wie die Dame auch heißen mag, die hat sich da jetzt so auch geäußert. Und das Statement fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Sie hat ja auch gesagt, Apple sei sich ja dessen bewusst, dass sie gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Sonst würden sie ja jetzt nicht dieses Statement von sich geben und würden ja AI erstmal oder ziehen das jetzt erstmal zurück in der EU. Also das kann man ja auch ganz anders argumentieren. Apple ist ja so unsicher, weil es nach meiner Meinung keine glasklaren Richtlinien gibt, wo Apple sich dran halten kann. Das hat ja alles Interpretationsspielraum. Man, Man kann es natürlich für die EU interpretieren, man kann es für Apple interpretieren. Und Apple hat das Ganze in der Vergangenheit ja auch stark für sich interpretiert, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Das ist eine ganz große graue farbliche Masse, die sehr schwer auseinander zu dividieren ist. Und ich finde auch, dass sich gerade in der europäischen Tech-Szene, sprich auch die ganzen europäischen Tech-Journalisten, sich da nicht so einen großen Gefallen mit tun. Sie sehen das Pro-EU und das, was ich alles so gelesen habe, geht ganz stark in die Pro-EU-Richtung. Und da fehlen so ein bisschen die Grautöne. Nicht alles, was da aufgesetzt worden ist, ist nach meiner Meinung richtig und korrekt. Also da müssten sich wirklich nochmal an einen Tisch setzen, die ganzen Tech-Unternehmen und auch die EU und da ein bisschen Klarheit schaffen und da jetzt irgendwelche Statements von sich zu geben, das hilft ja keinem. Da muss sich an einen Tisch gesetzt werden und drüber gesprochen werden.
Also was jetzt, glaube ich, der Fall Apple und Apple Intelligence betrifft, ist, glaube ich, so mit der erste Fall, der noch einige Steine ins Rollen bringen wird.
Ja.
Gerade was jetzt ausländische große marktbeherrschende Hersteller von Software oder Hardware betrifft. Vornehmlich ja Apple, Meta und Google. Das sind eigentlich die, gegen denen sich ja auch die DMA klar richtet. Beziehungsweise so, wie die DMA halt die Betroffenen definiert. Ja, sind im Prinzip ja wirklich dann Apple, Meta und Google. Und ich denke, das wird auch Einfluss haben auf neue Produkte, die einfach kommen, oder Microsoft ja auch, das wird Einfluss haben auf Produkte, die in der Entwicklung sind, die am Markt sind, die kommen, gerade auch beim iPhone sieht man neue Features, die kommen. Das wird Android genauso betroffen, das wird Meta und ihre Dienste betreffen, beziehungsweise betrifft es ja jetzt schon.
Ja, klar.
Meta ist ja auch unter Beobachtung, um es mal so auszudrücken, was jetzt gerade die Vernetzung ihrer Dienste betrifft, wie Facebook, wie Instagram, ja, wie Threads, wobei da sind sie ja relativ offen aufgestellt, aber die sind ja auch unter Beobachtung. Denen droht ja auch Strafzahlung in Bezug auf das werbefreie Angebot, beziehungsweise das kostenpflichtige werbefreie Angebot. Weil die EU auch da der Meinung ist, es sollte ein kostenfreies, werbefreies Angebot geben. Wie gesagt, da ist ja keiner außen vor im Moment von den Großen. Und da muss man wirklich mal gucken, inwieweit unter diesen Voraussetzungen neue Features oder neue Software mit welcher Verzögerung in EU auf den Markt kommt oder eventuell die Veröffentlichung oder die Einführung dann so lange dauert, dass es vielleicht gar nicht kommt, ja.
Diese ganze Gesetzgebungsgeschichte, die mag zwar in sehr vielen Bereichen gut gemeint sein, aber nicht gut umgesetzt und nicht gut gedacht sein. Und das kann auch Innovation verhindern. Also wie gesagt, deswegen verstehe ich viele Tech-Journalisten nicht, die einfach sagen, ja, das ist alles super und das ist alles toll. Nein, das sollte man mal ganz genau auseinander dividieren, was da wirklich auf dem Spiel steht. Also ich bin nicht unbedingt so großer Fan von der ganzen Geschichte und vieles setze ich doch ganz stark in Zweifel und setze ich auch ganz stark in Frage. Ganz klar.
Also ich bin schon der Meinung, dass man gerade solche großen Player, wenn die, wie gesagt, die Marktposition, die sie haben, rigoros ausgenutzt wird, da schon in die Verantwortung ziehen muss.
Ja, klar.
Und da gewisse Grenzen und Regeln aufstellen
klar.
muss. Gar kein Thema. Wie die dann umgesetzt werden, was das schlussendlich bedeutet und welche Konsequenzen das dann auch für den betroffenen Markt hat, wie jetzt zum Beispiel uns als EU. Das ist halt die Frage, was das letztendlich dann bedeutet. Aber wie gesagt, dass da was gemacht werden muss oder dass man das beobachten muss, volles Verständnis dafür.
Ja,
es umgesetzt wird, ist halt die Frage.
Aber die Regeln und die Leitplanken, die da aufgestellt worden sind, die geben zu viele Interpretationsfreiräume und das ist ein großes Problem, was ich sehe. Es müsste eine klarere Definition sein, klarer definiert werden.
Ich denke schon, dass es Absicht ist, dass es so formuliert ist, um halt möglichst auch neue Entwicklungen halt dann da wieder abdecken zu können.
Ja, aber dann wundern sie sich, wenn es dann so interpretiert wird oder so ausgelegt wird und dann ist es auch wieder nicht
richtig. Deswegen ist halt das Gespräch wichtig.
Genau.
Untereinander.
Ja.
Und da halt, wie wird jetzt aktuell das auch ausgelegt? Ja, das ist halt die Frage. Da muss man halt gucken. Ja, da werden jetzt die ersten Prozesse dann einfach zeigen, wie es ausgelegt wird. Und ich denke, die EU legt sich das sehr großzügig für sich halt aus.
Ja, klar.
Die haben ihre Vorstellungen, oder die EU-Kommission hat ihre Vorstellungen und wird das halt auch entsprechend umsetzen. Was es natürlich, wie gesagt, Firmen wie Apple, Meta, Google, Microsoft nicht einfacher macht. Und sie sich da das halt zweimal überlegen, inwieweit eine Einführung dann erst einmal Sinn macht.
Ja.
Und das ist so eigentlich das Fragezeichen, das ich habe. Was bedeutet das für mich als Nutzer von zum Beispiel iPhones? Was bedeutet das für mich auf lange Sicht?
Ja. Das ist ein schwieriges, delikates Thema. Mhm. Absolut. Na gut. Anyway. Unser letztes Thema. Apple plant die Fertigung ihrer iPhones zu automatisieren. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, weil die meisten sagen sich, iPhones, die werden doch alle automatisiert produziert. Nee, das ist nicht so ganz richtig. Die Endmontage der Geräte, also das Zusammensetzen der jeweiligen Komponenten, Display, Logic Board etc. pp., das wird zum größten Teil in Handarbeit erledigt. Und dafür werden natürlich diese ganzen Arbeitsplätze benötigt und Apple hat mehr oder weniger, nicht nur Apple, auch ganz viele andere Unternehmen haben mehr oder weniger Probleme, genügend Personal binden zu können oder besser gesagt die Auftragsfertiger wie Foxconn, Luxshare, wie sie alle heißen, die haben halt Probleme, genügend Personal zu finden. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit gehört, in den letzten Jahren kam das Thema immer wieder hoch, Personalprobleme, weil immer weniger Leute in so einer Fabrikstadt arbeiten wollen, unter den Voraussetzungen, unter den Bedingungen arbeiten wollen, obwohl es ja sich schon immer stückweise verbessert hat, aber sagen wir es mal so, wie es ist, es sind immer noch nicht die optimalsten Bedingungen, wo da gearbeitet wird oder wie da gearbeitet wird. Und wie gesagt, sie haben Probleme, Personal zu finden und sie haben auch Probleme, das ganze Personal unterzubringen. Nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch, wenn sie halt nicht arbeiten. Stichwort Wohnplatzmangel etc. Und sie suchen jetzt clevere Wege, die Endmontage der Geräte zu vereinfachen. Sie wollen in den nächsten Jahren 50% der Endmontage auf Roboter setzen, mit Robotern realisieren. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren angegangen, das Thema. Da gibt es mehrere Berichte, die vorliegen oder die halt Information zugetragen worden sind, dass Apple da sehr viel investiert. Und da sollen mehrere hundert Milliarden angeblich in die neue Infrastruktur fließen, um, wie gesagt, ganze Roboterstraßen aufzubauen, die dann, wie gesagt, die iPhones finalisieren und die Komponenten zusammensetzen und daraus ein fertiges Produkt gestalten oder zusammenbauen, wie man es auch nennen mag.
Ja, ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen drauf hat auf die Vereinigten Staaten als Produktionsstandort für zum Beispiel iPhones. Weil bis jetzt war ja auch gerade von jemandem wie Foxconn, die ja auch schon geplant oder Werke in Amerika geplant hatten, immer so die, oder auch von Apple ja die Argumentation, klar kannst du eine Fabrik hinstellen, dir fehlen die Mitarbeiter. Du hast einfach nicht diesen Skill-Level an Mitarbeitern im Land, müsstest die erstmal langwierig, kostenintensiv trainieren und hast dann immer noch nicht die Garantie, dass du die Mitarbeiter dann letztendlich auch wirklich hast oder genug ausbilden kannst, die du benötigst, um halt die Produktion vor Ort zu machen. Vor allem dann halt auch zu dem Geld, wie jetzt in oder in China drüben. Und wenn du jetzt gezwungenermaßen aufgrund auch des fehlenden Personals dort auf mehr automatisierte Endfertigung gehst, das kannst du auch zum Beispiel in den Staaten machen. Ob ein Roboter jetzt in China steht, ja, für 50.000 oder für 500.000 Dollar von mir aus, oder ob der in den Staaten steht, macht keinen Unterschied. Du brauchst dann halt nur das Personal, was halt den Roboter zur Not reparieren kann oder dass bedienen
die
kann.
Produktion überwacht, also die Produktionsstraße genau,
wie
überwacht,
den programmieren kann, genau. Gucken kann, dass halt der Produktionsablauf läuft und da eventuell eingreifen kann.
Ja.
Das Personal, es wäre weniger Personal, das du vielleicht dann auch wieder ausgebildet kriegst und ob der dann, mein Gott, teurer ist oder so bei den Margen, die du am iPhone hast. Dafür, dass du sagen kannst, du produzierst wieder in den Staaten, könnte man, denke ich, auffangen. Wäre nicht das Problem, aber es ist wieder Made in USA. Dass natürlich die Komponenten aus China kommen oder aus Taiwan kommen, ganz anderes Thema. Aber du hättest halt die Endfertigung wieder. Und ich denke mal, es kommt Apple entgegen. Wie gesagt, es war sowieso so eine Geschichte. Die Produktion in China ist die letzten Jahre auch immer teurer geworden. Von daher, gerade wenn der Automatisierungslevel da steigen sollte, die nächsten Jahre, könnte das auch wieder eine Möglichkeit sein, dass du sagst, okay, du holst das wirklich wieder auch zurück.
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt ja nicht nur Apple entgegen, wenn diese Entwicklung halt Früchte trägt und wenn das alles gut funktioniert, ist das ja eine Sache, die sich auf alle Smartphone-Hersteller ausweiten kann. Ja, wenn Apple so ein Verfahren am Start hat, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch andere Hersteller auf dieses Verfahren zurückgreifen. Samsung etc. Es sei denn, sie haben da jetzt irgendwo drin, was patentiert ist, was jetzt extra nur für Apple entwickelt worden ist. In dem Bericht konnte man herauslesen, dass es eine gemeinsame Entwicklung ist aus dem Herstellungsbereich von dieser Robotertechnik oder die als spezialisiert sind. Und von Apple und von Foxconn und von den ganzen Auftragsfertigern. Und ich gehe mal davon aus, wenn Foxconn sowas am Start hat, dass sie sich das dann auch für andere Auftraggeber freihalten, das einzusetzen.
Ist das meine Meinung? Auf jeden Fall. Ja. Nur die Frage ist ja, wie gesagt, wie viel von denen sind amerikanische Firmen und produzieren in Amerika?
Ja, klar. Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, Apple würde das schon entgegenkommen, beziehungsweise sie würden das gerne machen, dass sie sagen, okay, wir haben hier ein Produkt oder wir holen die Produktion wieder in die Staaten. Wie gesagt, dass die Komponenten über den Zulieferkreislauf da aus, wie gesagt, China, Taiwan, überall herkommen, ganz andere Thema. Aber das Manufactured in USA ist auch nochmal so ein Thema, was ja wirklich auch heiß diskutiert wird, ja, im Prinzip von jeder Regierung, die halt ja auch wieder zurück ins Land holen will, Produktion. Auch da, ich glaube, Apple würde das schon gerne, wenn es sich halt finanziell rechnet. Und je mehr du automatisiert machst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch vor Ort alle zu Hause machen kannst für Apple. Das ist halt dann wirklich eine Frage, auf wie viel Cent pro iPhone, ja, oder kannst du es halt runterbrechen?
Ja.
Und wie groß ist halt der Unterschied dann zwischen China und Amerika?
Ja.
Weil du hast definitiv einen Unterschied, aber wie gesagt, nicht der Roboter. Weil ob du den dann in China hinstellst oder in Amerika, macht im Prinzip keinen Unterschied, ja.
Abgesehen von Stromkosten etc. Aber da gibt es ja natürlich Möglichkeiten, das mit erneuerbarer Energie zu realisieren. Das Ganze.
Den könntest du ja auch im Prinzip selbst noch machen, ja.
Ich meine, es gibt ja, was viele gar nicht wissen, wenn du dir heute bei Apple direkt einen iMac bestellst und also in Europa einen iMac bestellst und der jetzt abweichende SSD-Größen hat oder Speichergrößen hat, also Arbeitsspeichergrößen hat, dann wird er in Irland gefertigt. Apple, also alle CTO-Geräte, die direkt bei Apple bestellt werden, oder nicht nur die direkt bei Apple bestellt werden, auch wenn ich sie jetzt bei Cyberport kaufe, also alles, was der CTO-Markt oder was den CTO-Markt betrifft für Europa, alle iMacs werden in Irland gefertigt. Das wissen auch ganz wenige. Und der Mac Pro, da schließt sich wieder der Kreis, der alte Mac Pro, der Champagnerkübel, Trashcan, wie man ihn auch nennen mag, der wurde in Texas gefertigt.
Mhm.
Allerdings muss man auch dazu sagen, das Ding ist auch sehr, sehr schnell zusammengesetzt. Hast du dir mal so ein Mac Pro von innen angeschaut? Das Ding kann ich dir in einer Stunde auseinandernehmen. Auseinander, ne, vielleicht sogar noch schneller. Das ist, sind ja
im auseinander Netz, ist er, glaube ich, schneller.
Das geht noch schneller.
Jemals wieder zusammenkriegst.
Aber es ist, ich habe mich ja zwangsläufig mit dem Gerät intensiv beschäftigen müssen. Aber das Gerät ist ja mal so ganz stark runtergebrochen. Beinhaltet das ja nur drei Platinen, die zu einem Dreieck hochkant fertig zusammengesetzt worden sind. Auf diesen drei Platinen befindet sich die CPU, befindet sich der Arbeitsspeicher, dann gibt es ein Netzteil, dann gibt es eine Anschlussplatine und dann gibt es die Lüftereinheit. Das Ding ist relativ simpel aufgebaut im Vergleich jetzt zu anderen Produkten aus dem Hause Apple. Also ein Mac Mini ist wesentlich schwerer auseinanderzunehmen oder zusammenzusetzen als ein Mac Pro Trashcan Edition. Also ein SSD-Tausch bei einem Mac Mini, wo es noch ging, das war schon nicht so einfach. Bei Mac Pro ist es also ein gestecktes SSD, Modul.
Also wie gesagt, bei dem, den ich jetzt habe, machbar.
Aber das dauert einen Moment.
Eine doppelte SSD, also zwei SATA-SSDs, ein bisschen komplizierter.
Da brauchst du auch einen neuen Einsatz für.
Da erstens mal das, aber da musst du dann auch ans Netzteil und Strom etc. rangehen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber die SSD an sich, die SATA, geht eigentlich ganz gut. Festplatte wechseln.
Naja, das bei Mac Pro war es ganz einfach, die Metallklappe wegziehen oder den Metallkorpus abziehen, eine Schraube lösen für das Modul rausnehmen, Modul einsetzen. Und das ist in 10 Minuten, ach, 5 Minuten ist das realisiert, da die SSD zu tauschen. Genau wie der Arbeitsspeicher, war ja klassischer DDR4-Arbeitsspeicher, der da drin steckt. War zwar ECC-RAM, aber trotzdem war es klassischer Arbeitsspeicher. Allerdings die SSD, das war eine proprietäre SSD, war keine handelsübliche. Das muss man dazu sagen. Aber das Wechseln an sich, das ging da sehr, sehr schnell.
Ja, okay, aber da hast du ja im Third Party hast ja was gekriegt.
Hat man bekommen, ja. War nicht so schwierig. Zwar etwas teurer, aber hat man bekommen.
Genau.
Ja. So, ja, dann sind wir doch mit der Hauptthemensituation durch, würde ich sagen.
Okay.
Kommen wir ganz schnell zum Gadget der Woche. Und ich habe mir vorgenommen, aufgrund dessen, dass wir in der letzten Zeit immer sehr ausgiebig über unsere Gadgets gesprochen haben, das etwas kürzer zusammenzufassen. Das mag eventuell den Hersteller jetzt nicht so gefallen, aber da muss er jetzt mal durch. Aber es mag den einen oder anderen Hörer wahrscheinlich gefallen, wenn wir etwas kompakter und kürzer über das kommende Gadget sprechen. Und ich möchte hier auf ganz viel Hörerfeedback eingehen, in Anführungsstrichen viel Hörerfeedback in den letzten Wochen, Monaten habe ich immer mal wieder die Anfrage bekommen, ob ich einen günstigen Party-Lautsprecher empfehlen kann. Ja, Party-Lautsprecher, das sind ja meistens die Geräte, die so eine lustige Beleuchtung haben und so ein lustiges Farbenspiel darbieten können in den unterschiedlichsten Farben und in den unterschiedlichsten Mustern etc. Und ich habe ja schon einige Lautsprecher besprochen, aber die waren ja immer sehr, sehr hochpreisig. Und aus dem Hörerfeedback konnte ich entnehmen, dass das für viele Hörer immer nur so ein Saisonprodukt ist. Das wird halt nicht ganzjährig eingesetzt, sondern das wird dann meistens eingesetzt, wenn man so eine Grillparty hat oder so eine Feier im Garten hat etc., eben eine klassische Party. Und für viele ist die klassische Party meistens immer mit Grillen verbunden, mit Outdoor-Aktivitäten etc. Und das ist dann ein, ja, wie ich es eben schon sagte, ein Saisonprodukt. Und für ein Saisonprodukt möchten viele nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Kann ich auch verstehen, wenn man das nur so ein paar Wochen im Jahr nutzen kann. Und sind wir mal ehrlich, wir feiern ja nicht jeden Tag eine Party im Sommer. Also von daher reduziert sich das wahrscheinlich nicht nur auf ein paar Wochen, sondern auf ein paar Tage im Jahr, wenn man das als Saisonprodukt ansieht. Und diesbezüglich habe ich mich da mal umgeschaut, was ich da empfehlen kann als gut und günstig, wo das Thema Lightshow so ein bisschen im Vordergrund steht. Der Sound zwar solide ist, aber jetzt nicht so überragend. Also man hat so einen guten Party-Sound und sind wir mal ehrlich, wenn man eine Party feiert, dann sitzt man da ja nicht konzentriert und hört jetzt den akustischen Darbietungen von DJ Bobo zu oder wen auch immer, sondern man ist dann in einer Party-Interaktion und die Musik läuft eigentlich als Beschallung im Hintergrund. Also von daher muss nach meiner Meinung jetzt da kein kristallklarer Klang rauskommen. Er muss solide sein und es muss so ein bisschen Lightshow da sein etc. pp. Und da habe ich was aus dem Hause Sharp vorliegen gehabt oder ich habe es ja immer noch liegen und das ist doch, finde ich, sehr solide, hat eine sehr gute Lightshow, hat eine sehr gute Akkulaufzeit. Wir haben hier 14 Stunden Akkulaufzeit, die wird auch bei einer mittleren Lautstärke erreicht. Die Akkulaufzeitangabe ist auch soweit korrekt. Wir haben hier auch einen AUX-Eingang, was ich sehr charmant finde. Wir haben hier über den USB-C-Port auch die Möglichkeit, eine MP3-Quelle anzuschließen. Also wir haben hier ein relativ großes Leistungsspektrum und zu einem sehr angenehmen Preis, wenn man sich für das Gerät PS921 entscheidet, weil das Ding bekommt man derzeit bei Amazon für 107 Euro. Und wie ich es eben gerade schon gesagt habe, gerade wenn man das Gerät nur als Saisonprodukt einsetzt, dann ist so 107 Euro schon mal schneller ausgegeben als so marktbegleitende Produkte, die weitaus teurer sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr Leistung haben, aber das spielt ja für so eine Sommerpartybox jetzt nicht unbedingt eine große Rolle. Und wenn man ein wenig mehr Geld ausgeben möchte, gibt es ja die 130 Watt Version, die ich eben gerade angesprochen habe, die kostet 107 Euro. Dann gibt es eine 180 Watt Version, die kostet gerade mal 121 Euro. Und es gibt auch eine 200 Watt Version, die kostet dann 227 Euro. Das verändert sich dann natürlich auch ein bisschen im Design. Wenn man jetzt die ganz große Box nimmt mit 200 Watt, dann hat man auch ein bisschen mehr Beleuchtungsdarstellungsfläche sozusagen, also das Gerät ist dann auch wesentlich größer, aber so 130 Watt für 107 Euro sollten nach meiner Meinung für den gelegentlichen Partyeinsatz ausreichen. Für eine normale Gartenparty. Jetzt geht es ja nicht in großen Dimensionen. So, kurz und schmerzlos, das Gadget der Woche auf vielfachen Wunsch aus der Hörerschaft.
Okay.
Gut. Dann haben wir es doch. Oder?
Ja.
Gut. Weil ich schwitze ja schon. Wir haben hier 28 Grad im Büro. Und draußen ist es wesentlich kühler. Aber ich kriege mein Büro nicht runtergelüftet. Da muss ich heute noch dran arbeiten.
Ja, dann viel Erfolg.
Ja, ich hoffe das mal. Okay, in diesem Sinne, wenn alles gut geht und wenn ich ja nicht weggelaufen bin oder weggeschmolzen bin, dann hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.